Ich möchte uns zu Beginn einige Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Am ersten Wochentag ganz früh kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Als sie hineingingen, fanden sie den Leib Jesu nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren. Siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hatte, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Ja, die Auferstehung unseres Herrn ist ein ganz fundamentales Ereignis. Oder ich muss sagen, es ist das fundamentalste Ereignis der Heilsgeschichte. Das wichtigste Ereignis. Aber dieses, ja, das Geschehen von Ostern ist auch voller Widersprüche. Und wenn wir mal schauen, ja, da sind auf der anderen Seite die Jünger und Jüngerinnen, die nicht glaubten. Auf der anderen Seite das Paradoxum, die Schriftgelehrten und die Ungläubigen, die glaubten, dass er auferstehen würde. Und hatten deshalb auch das Grab bewacht. Aber der Reihe nach. Hier Lukas berichtet uns, wie die anderen Evangelien abweichend ihre Schwerpunkte haben bei der Auferstehung, gingen die Frauen zum Grab, zur Gruft und fanden den Stein weggewälzt. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Das ist so die zentrale Botschaft. Wir sind immer auf der Suche nach etwas Tollem, nach etwas Gutem, nach etwas Bleibendem, aber es bleibt nichts. Es zerrinnt, die Zeit zerrinnt uns unter den Händen. Wir werden älter, nichts bleibt. Alles ist in Bewegung. Aber eins bleibt, der Auferstandene, der bleibt. Und das bezeugt die Schrift so ganz wunderbar. Er ist durch die Himmel gegangen, jetzt zur Rechten des Vaters. Wir haben einen großen und starken Herrn. In Johannes 20, die Stelle habe ich jetzt nicht vorgelesen, da lesen wir von der Maria aus Magdala. Sie kommt ganz früh zur Gruft. Es ist noch nicht hell. Es ist noch keine Sonne aufgegangen. Und sie weint und trauert um Jesus. Er ist nicht da. Also die Auferstehung beginnt eigentlich traurig. Jesus ist nicht da. Und sie, die Maria Magdalena, läuft nicht weg wie die anderen Jünger. Die kamen ja zur Gruft und liefen weg und waren irritiert und schlossen sich ein aus Angst vor den Juden. Sie, die Maria Magdalena, gehört zu den treuesten Jüngerinnen des Herrn. Sie ist eine derjenigen, die ihn auch gedient hat, so wie Maria und Martha. Und sie sorgt für den Unterhalt des Herrn und seiner Jünger. Sie diente und sie begleitet den Herrn. Und sie will nicht weggehen, auch als sie die Begegnung mit den Engeln hatten. Sie will lieber einen toten Herrn als gar keinen Herrn. Und da ist sie uns ein Vorbild. Ihre Liebe ist nämlich beispielhaft. Sie ist vorbildlich. Das ist ja die Frau, von der Lukas, lesen wir Lukas 8, der Jesus hatte sie von 7 Dämonen befreit. Und seit der Zeit ist sie Dankbarkeit groß und sie zeigt auch ihre Gefühle für den Herrn. Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie denkt, es ist der Weingärtner, in Wirklichkeit ist es der Herr. Und er wendet sich um und spricht zu ihr: Maria. Und dann erkennt sie den Herrn. Es ist der Auferstandene. Es ist der, der die Macht des Todes gebrochen hat. Die Schrift sagt, damit Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Hoffnung eine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Die Engel sind kein Ersatz für Jesus, jedenfalls hier bei der Maria aus Magdala nicht. Ihre Liebe zu Jesus ist groß, und als der Herr Jesus ihr begegnet, da erkennt sie den Herrn und der Herr zerreißt ihre Tränen. Das heißt, er verwandelt ihre Trauer in großer Freude. Überhaupt am Ende lesen wir immer noch etwas von Freude. Das Grab öffnet sich, der Herr öffnet das Verständnis, denn die Jünger verstanden ja noch nichts. Sie erkannten die Zusammenhänge ja überhaupt nicht. Ebenfalls in Lukas 24 lesen wir ja anschließend, nach diesen Versen, lesen wir die Geschichte von den Emmausjüngern. Und da gesellt sich der Herr zu den Jüngern und sie merken es nicht. Und er fragt sie, warum seid ihr so traurig? Ja, weißt du das denn nicht, das mit Jesus? Und er stellt sich erstmal, als ob er das nicht wüsste. Und der Herr hört sich das an, was die Jünger zu sagen haben. Und er berichtet dann, anfangs heißt es hier, von Mose berichtet er, was ihn betraf. Aber der Herr Jesus schalt auch ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Also sie waren ziemlich verstockt und glaubten das nicht. Während die Feinde, sagte ich schon, das schon glaubten, in Erwägung zogen. Also und dann heißt es, als der Herr dann beim Abendmahl sich zu erkennen gab, sagten die Jünger, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete. Jesus will durch sein Wort zu uns reden und wir müssen sein Wort auch begreifen. Wir müssen es lesen, wir müssen es verinnerlichen. Was sagt denn dann die Engel? Hat er euch es nicht gesagt, dass er auferstehen wird, dass er in sündige Hände überliefert wird und am dritten Tage auferstehen wird? Da heißt es dann, und sie gedachten des Wortes. Meine Lieben, das zeigt uns, wie wir beschaffen sind. Wir sind von Natur aus träge und bequem. Und die Schrift ist nun mal da, dass wir da in der Bibel auch lesen, dass wir die Bibel besser kennenlernen. Dann lernen wir auch Jesus besser kennen. Dann lernen wir auch den Vater im Himmel viel besser kennen. Und das bessere Erkennen und Kennen Jesu führt uns dann auch dahin, dass unser Glaube stark wird, verlässlich wird, nicht erschüttert wird. Wir sehen das ja jeden Tag im Fernsehen, wenn irgendwelche Berichte kommen. Das Zweite ist immer, die Evolution hat das gemacht, nicht? Vor 120 Millionen Jahren oder 300 Millionen Jahren, nicht? Ich will nicht wissen, wie viele Gläubige auch da ins Grübeln und ins Zweifeln kommen. Kommen wir zurück. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Was sucht er den Lebendigen unter den Toten? Wir suchen immer an der verkehrten Stelle. Wir müssen uns danach richten, was die Schrift gesagt hat. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Er ist auferstanden. Ihr Lieben, das ist die wichtigste Botschaft. Petrus sagt im ersten Petrusbrief, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also die Auferstehung ist immer das zentrale Ereignis. Normalerweise könnte man sagen, naja, die Kreuzigung hätte ja gereicht. Dann wären auch unsere Sünden vergeben. Natürlich, das hätte gereicht. Aber dann gäbe es kein neues Leben. Der Zielgedanke des Vaters war ja, sündige Menschen zurückzuführen in die Liebesgemeinschaft mit ihm. Also Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er will die Menschen zu sich ziehen. Dazu muss ihre Schuld abgewaschen werden. Sündenvergebung geht nur durch das Blutvergießen, sagt der Hebräerbrief. Und durch die Auferstehung wird das neue Leben sichtbar. Hölle, Tod und Teufel haben verloren. Ein bekannter Ausleger hat das mal so formuliert. Die Auferstehung ist der Sieg, nein, die Kreuzigung und der Kreuzestod ist der Sieg, aber die Auferstehung, das ist der Triumph des Gekreuzigten. Und der Triumph ist immer wichtiger als der Sieg. Gerade in der Antike war das ja wichtig, nicht? Wenn die Streitkräfte, wenn der Cäsar von seinen Siegen kam, nicht? Dann ging er durch Rom und dann wurde er in einem Triumphbogen gefeiert. Also der Triumph des Auferstandenen. Gehen wir noch einmal zu Johannes zurück. Da sind die Jünger, hatten sich eingeschlossen aus Furcht vor den Juden. Ja, wo ist denn da der Glaube? Heute wird man sagen, passen die überhaupt in unsere Gemeinde? Die glauben ja gar nicht. Guck mal, die sind ja voller Furcht und voller Angst. Das wollen Jünger und Jüngerinnen sein? Die schließen sich ein. Wo ist denn da der Bekennermut? Und da staunen wir über den Herrn Jesus. Plötzlich tritt er in ihre Mitte und was sagt er? Friede euch! Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Friede euch! Schön, da wird das Herz warm. Da fällt alle Angst, alle Sorgen, alle Bedenken über die Zukunft, fährt alles weg. Friede euch! Der Auferstandene spricht zu uns und sagt, Friede euch. Und dieser Friede muss unser Herz, unsere Seele erreichen. Der Frieden ist ja mehr als die Summe, dass kein Krieg da ist. Friede heißt ja vollendete Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesus Christus sind wir dem Vater angenehm. Sein Leiden und Sterben und Auferstehen ist die Grundlage unserer Erlösung. Wir sind durch Jesus Geliebte Gottes geworden. Das ist der Unterschied. Die Jünger zweifelten. Friede euch. Und dann erleben wir einen Thomas, der sagt, also mein lieber Freund, nicht? Was ihr leidet unter Einbildung. Tod ist tot. Da ist die Sterbensblässe, da ist das Leben gewichen, also da ist nichts mehr. Und ihr wollt mir sagen, Jesus ist auferstanden, also erst wenn ich meine Hände in seine Hand lege und an seine Seite, dann glaube ich. Dann heißt es, nach 8 Tagen erschien der Herr wieder den Jüngern und sagte, Friede euch. Und dann diese liebevollen Worte zu Thomas. Thomas, reich mir deine Hand und lege sie in meine Hand und in meine Seite. Und was sagt er? Schimpft er? Nein. Sondern sei gläubig und nicht mehr ungläubig. So ist Jesus. Er geht behutsam, liebevoll, seelsorgerlich mit seinen Kindern um. Ja, die Jünger zweifelten und brauchten erst den Beweis. Noch einige Gedanken zu dem Grundsätzlichen. Die Auferstehung unseres Herrn ist das fundamentale Ereignis, sagte ich schon. Es gibt 3 ganz wichtige Ereignisse in der Schrift. Die Menschwerdung Gottes und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und was sahen sie? Einen Wanderprediger. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, heißt es, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, der Glaubende sieht mehr als nur das Äußere, den Wanderprediger. Er sieht in dem Jesus die Liebe des Vaters. Das zweite Ereignis ist, dass dieser vollkommene Sohn Gottes an das Kreuz ging, dass er in Sünderhände überlieferte. Allein die Menschwerdung Jesu ist ja schon eine Erniedrigung. Einer, der von keiner Sünde weiß, wurde erniedrigt. Der wurde Mensch. In Jesaja lesen wir Jesaja 6, Vers 8, so ein innergöttliches Zwiegespräch. Da sagt Gott, wen soll ich senden? Und Jesus sagt, sende mich, ich bin bereit. Und dann verstehen wir auch die Worte aus dem Philipperbrief, Philipper 2. Das, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und er den Sündern überliefert wurde, heißt es dann in den Versen, glaube ich, 10, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu sich jedes Knie sich beugen wird, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Ich habe das extra mal so laut betont, um die Wichtigkeit zu unterstreichen. Da ist nicht nur jemand gestorben und auferstanden, da ist jemand an unserer Stelle in den Tod gegangen, hat die Bitterkeit des Todes geschmeckt und war gehorsam dem Vater, hat sich mit dem Vater eins gemacht. Das ist das Wunderbare. Und da müssen wir ein Verständnis für haben und müssen die Heilsgeschichte auch von unserem Herzen und von unserem Verstand begreifen, was Gott getan hat in Christus. Und seit dieser Zeit, seit der Auferstehung, haben wir eine andere Zeit. Selbst die weltliche Zeit hat sich danach gerichtet, in einer Zeit vor Christus und nach Christus. Also, die Auferstehung Jesu Christi ist das Schlüsselereignis. Die Beschrift bezeugt, dass Jesus, der Auferstanden, noch über 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Er ist dann vorangegangen nach Galiläa und dort haben sie ihn getroffen. Galiläa war die Hauptwirkungsstätte Jesu. Dort haben sie ihn nachweislich öfter gesehen und beziehungsweise mit ihm gegangen. Also, durch die Auferstehung Jesu haben wir Leben und Unverweslichkeit. 1. Korinther 15, Vers 20, da schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jetzt begründet er das vom Verstand her und sagt, der erste Mensch, Adam, war von der Erde, er sündigte. Und der zweite Mensch, in Anführungsstriche, ist nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Und dieser Mensch, durch diesen Mensch haben wir Erlösung durch Jesus Christus. Und in 2. Timotheus sagt Paulus zu seinem lieben Kinde Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Halte das fest. Warum? Auch heute noch wird dieses Bewusstsein und diese Glaubensgewissheit immer wieder versucht, in Zweifel zu ziehen. Da werden ja allerhand Märchen gestrickt darum, ja, Jesus wäre nicht auferstanden und der war der Scheintod und was nicht alle. Aber ihr Lieben, lassen wir uns da nicht erschüttern. Eines Tages werden wir vom Glauben zum Schauen gelangen. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Vielleicht haben die Menschen damals gedacht, na ja, also ich kann ja noch akzeptieren, dass Jesus Menschen gesund gemacht hat oder dass er Macht hat über die Natur oder über die Dämonen, aber über den Tod? Jesus hat ja 3 Menschen auferweckt, jedenfalls berichtet uns die Evangelien, alle 4 Synoptiker, und zwar Jairus, die Tochter des Jairus, und den Lazarus und, den Jüngling Zunein. Die 3 hat er von dem Tod erweckt. Also, Jesus ist derjenige, der auch Herr ist, nicht nur über die Elemente, über Krankheiten, über Dämonen, sondern auch Herr über den Tod, den letzten Feind. Das ist das fundamentale Ereignis. Und es ist ein Machtzeugnis der Schrift und unseres Gottes, dass Jesus Christus auferstanden ist aus den Toten. Der zentrale Punkt. Ihr Lieben, das soll uns ermutigen. Ermutigen, dass wir die Gewissheit haben, wir haben einen großen, einen starken Erlöser. Paulus sagt ja noch im 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, Jesus hat gesiegt am Kreuz und in der Auferstehung und macht die Glaubenden zu Teilhabern des Sieges. So, wir kennen das ja vom Staffellauf, nicht? 400 Meter Staffellauf oder 200 Meter Staffellauf und dann kommt man und der Nächste übernimmt die Staffel. So ist das zu verstehen. Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Schön. Solch einen wunderbaren Herrn haben wir. Überhaupt 1. Korinther 15 empfehle ich immer wieder, habe ich hier an dieser Stelle schon öfter gesagt, dieses Kapitel mal zu lesen. Das ist das Auferstehungskapitel. Das zeigt uns, dass der Herr Jesus nicht auferstanden ist mit seinem alten Leib, mit dem verweslichen Leib. Er hat einen geistlichen Leib, einen verherrlichten Leib. Er kann essen. Er hat doch mit den Jüngern gegessen, aber er musste nicht essen. Er konnte 500 Brüdern auf einmal erscheinen. Er konnte durch die geschlossenen Türen gehen. Das ist der verherrlichte Leib. Und die Schrift bezeugt, Jesus Christus ist das Muster und Urbild aller Auferstehung. Wenn wir einmal auferstehen werden, haben wir auch einen geistlichen Leib, einen Auferstehungsleib, einen verherrlichten Leib. Bis dahin ruhen wir in dem Herrn Jesus und dürfen ihn sehen, wie er ist. Einer hat das mal so verglichen. Ein ganz einfaches Beispiel mal, können die Kinder auch verstehen. Eine Auster oder eine Muschel, die ist ja verhaftet, nicht? In ihrer Muschel. Die kann nicht sich lösen von ihrer Bepanzerung. Das geht gar nicht, ne? Eine Auster zum Beispiel, nicht? Die wird dann aufgebrochen und verspeist. Aber eine Lerche, die ist nicht gebunden an irgendeine Äußerlichkeit. Die schwingt sich in den Lüften und singt, nicht? Und ist davon und wir erfreuen uns an dem herrlichen Gesang. So kann man das vielleicht mit einem Bild verstehen. Die Auster und die Muschel, das ist unser vergänglicher Leib. Das ist Alter, Krankheit, Not, Verderben, Krieg und alles das. Wir können nicht aus unserer Haut. Aber die Lerche, das ist der Auferstehungsleib. Über allem. Da dürfen wir uns drauf freuen. Wir sind hier gebunden an dem Vergänglichen. Die in Christus Entschlafenen werden mit ihm auferstehen. Das bezeugt ganz klar die Schrift. Ich komme zum Schluss. In der Offenbarung schreibt Johannes euch ein wunderbares Wort. Er schreibt hier, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.